Ein Beispiel aus dem Rinzai-Roku. Was beabsichtige ich, wenn ich so zu euch spreche? Ich tue dies nur, weil ihr Jünger des Weges euren Geist nicht davon abhalten könnt, herumzuirren und überall zu suchen und weil ihr den unnützen Kunstgriffen der Menschen von jeher nacheifert. Schüler des Weges, nehmt meinen Standpunkt ein und ihr werdet den Sambhogakaya und Nirmanakaya Buddhas die Köpfe abschlagen. Ein Bodhisattva, der den vollkommenen Geist des 10. Grades erreicht hat, ist wie einer, der etwas geliehen hat. Ein Bodhisattva der fast vollständigen Erleuchtung oder der wunderbaren Erleuchtung wird sein wie ein Gefangener am Pranger. Ein Arhat und ein Pratyeka Buddha werden wie Unflat sein. Bodhi und Nirvana werden Haltepfosten für Esel sein. Warum das? Solche Hindernisse habt ihr Schüler des Weges nur deswegen, weil ihr die Leerheit der drei Asamkhya-Kalpas noch nicht verwirklicht habt. Der wahre Mann des Weges ist niemals von dieser Art. In Übereinstimmung mit den Umständen, wie sie gerade sind, macht er von seinem vergangenen Karma Gebrauch. Er nimmt die Dinge so, wie sie sind und zieht seine Klamotten an. Wenn er gehen will, dann geht er. Wenn er sitzen will, dann sitzt er. Nicht einen Augenblick denkt er daran, Buddhaschaft zu suchen. Warum ist das so? Einer der Alten sagte, wenn du dir Karma schaffst, indem du Buddha suchst, wird Buddha ein großer Vorbote von Geburt und Tod. Ihr tugendhaften Mönche, Zeit ist kostbar. Und doch versucht ihr durch Hin- und Herrennen, das Meditieren zu lernen, den Weg zu studieren, Namen zu akzeptieren, Sätze zu akzeptieren, Buddhas zu suchen, einen Patriarchen zu suchen, einen guten Lehrer zu suchen und herumzuspekulieren. Macht keinen Fehler, Jünger des Weges. Schließlich habt ihr einen Vater und eine Mutter. Ihr seid von eurer Geburt an schon vollständig. Es fehlt euch nichts. Was sucht ihr sonst noch? Versucht euer eigenes Licht nach innen auf euch selbst zu richten. Ja, ihr könnt euch wieder bequem hinsetzen, wenn ihr möchtet. Tja, wir hatten gestern ja über das Absolute und das Relative und die gegenseitige vollständige Durchdringung von Absoluten und Relativen und die unbehinderte, vollständige, gegenseitige, wechselseitige Durchdringung der Erscheinungen geredet. Daran will ich versuchen, ein bisschen anzuschließen. In dem, was der Rinzai da sagt, kommen ja eine ganze Menge so Begriffe vor wie Sambhogakaya, Nirmanakaya, dann hier noch Asamkhya, Kalpas und so weiter. Ich will davon erstmal nur auf die Trikaya eingehen, also drei Begriffe, die so ein bisschen erläutern, wie kommt man auf so eine Idee von Absoluten. Trikaya. Drei Ebenen des Wirklichkeit erleben. Davon haben wir gestern auch gesprochen, nicht? Wie man die Wirklichkeit erlebt als Absolutes, als Leer oder als Erscheinung oder beides gleichzeitig oder nur eines. Die Mahayana-Buddhisten sind im Unterschied zu den alten Theravada-Buddhisten auf die Idee gekommen, ich meine, es waren die Mahasanghika, aber das ist auch egal jetzt, dass der Buddha nicht nur der historische Shakyamuni-Buddha war, also ein simpler, einfacher Mensch, ja, der hat halt ganz von alleine den Weg zur großen Befreiung gefunden, durchaus aufgrund von Vorarbeit von Hunderten, Tausenden von Vorgeburten, das wird auch im Hinayana, im Theravada so erzählt. Aber er war nur ein Mensch, im Grunde wie du und ich, hatte schon was Besonderes, nicht? Ich glaube, eine viel größere Verzweiflung über sich selbst und sein Leben als wir, eine viel höhere Energie und Willenskraft als wir. Und weiß ich was, besondere Begabung hat halt dann an drei Nächten oder Morgenden Erleuchtungsschübe, Einsichtsschübe erlangt und damit all sein Karma aufgelöst. Wie das gehen kann, da komme ich gleich noch drauf. Aber er war eben nur ein einfacher, ein Mensch halt, nichts Transzendentes, nichts Übernatürliches, kein Jenseits und all sowas. Das hat dann die Mahayana, die sich dann ja von den Theravada abgespalten haben, nicht befriedigt. Man kam auf die Idee, den anders zu beschreiben, nämlich als ein eigentlich transzendentes Wesen, was schon immer existiert hat. Das kann man, das wird in manchen Richtungen, so wie ich es jetzt formuliert habe, wirklich auch als Person begriffen, als eine Art von Einheit, personeller Einheit. Andere begreifen es eher als eine Art von Prinzip. Und es wird beschrieben, man erinnert sich so ein bisschen an den Heiligen Geist, nicht? Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Diese Dreieinigkeit im Christentum, beschrieben durch auch solche drei, ich sag mal Eigenschaftsbündel, Dharmakaya, Sambhogakaya und Nirmanakaya. Im Zen wird das nicht als Person personell irgendwie gebunden, sondern eher als Prinzip oder Erlebensweisen. Wie erlebt kann man die Wirklichkeit erleben? Dharmakaya steht für das kosmische Bewusstsein, für Einssein, für Leerheit. Darüber haben wir ja gestern gesprochen, Nirvana. Ja. Also, wenn ich die Welt mal für einen Augenblick oder vielleicht geht das grundsätzlich, die Welt vollkommen in meinem Erleben, vollkommen entkleide von allen Begriffen, von allen Bewertungen, von allen Namen, also die reine Soheit wahrnehme, dann ist das der Dharmakaya. Sambhogakaya ist unser Erleben. Im engeren Sinne könnte man sagen, Erlebnis der Erleuchtung und die Freude an der geistigen, an der eigenen Entwicklung. das Entwickeln von Erkenntnis. Man könnte also sagen, es ist so eher der emotionale Bereich, also der gefühlsmäßige Bereich, auch das Mitgefühl, das Einssein, sich das Eins-Eins fühlen, nicht getrennt fühlen, getrennt erleben von allem. Und Nirmanakaya ist ja das Handeln, einfach das dementsprechend Handeln, worüber wir gestern auch gesprochen haben. Wenn du ein bisschen Dharmakaya verwirklicht hast, also leer bist, frei bist, könnte man sagen, frei von allen Vorstellungen und Konzepten, und erlebst, was passiert. Und dieses Erleben, was passiert in dir als ein Einheitserleben, Einserleben, nicht getrennt sein Erleben, verbunden sein Erleben stattfindet und Mitgefühl hervorruft, dann folgt daraus ganz spontan, automatisch ein angemessenes, entsprechendes Handeln. Nirmanakaya. Eigentlich ganz einfach zu verstehen. Also es sind Begriffe, bei denen ich auch immer wieder stutze, wenn ich sie in irgendwelchen anderen Zusammenhängen lese. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Wenn du die Welt als leer und frei erlebst, selbst nicht gebunden bist, selbst frei bist von Konzepten und wenn du Mitgefühl, Mitempfinden hast, dann folgt daraus ein spontanes, intuitives, angemessenes Handeln in Richtung Heilsam, in Richtung mehr Freiheit, in Richtung weniger Leiden. Darum geht es im Zen bei diesem Trikaya. Der wahre Mann des Weges, sagt Rinzai, handelt in Übereinstimmung mit den Umständen, wie sie gerade sind. Und er macht von seinem vergangenen Karma Gebrauch. Was ist Karma? Ich glaube, so wie wir, die meisten von uns, ich jedenfalls, ich glaube, die meisten von uns mit diesem Begriff Karma umgehen, betrachten wir es eigentlich als etwas, ich sag mal, Hinderliches. Also etwas, was wir nicht haben wollen. Nämlich, wie ich gestern schon versucht habe zu sagen oder zu erklären, so ein bisschen, nicht? Karma ist ja alles Unerledigte, was ich noch mit mir rumschleppe. Ich habe irgendwann mal jemanden irgendwas weggenommen und das rumort in mir noch irgendwie. Auch wenn es mir die meiste Zeit gar nicht bewusst ist, aber in meinem Unterbewusstsein oder Speicherbewusstsein ist es da. Und wenn ich in eine ähnliche Situation hineinkomme, wird sozusagen dieser Keim des Unwohlseins über etwas Unschönes, was ich mal gemacht habe, aktiviert und kommt in irgendeiner Form hoch. Sei es bewusst, dass es mir in Bewusstsein kommt, aber in jedem Fall, es beeinflusst mein Denken und Fühlen und Handeln dann in der Aktion, ja, in der aktuellen Situation. Weil es unerledigt ist, weil da noch was offen geblieben ist. Ja. Ich habe das nicht abgeschlossen. Und im Grunde geht das mit eben mit allem so, was ich jemals erlebt und nicht abgeschlossen habe, nicht aufgelöst habe. Ja. Also man könnte sich vorstellen, dass da sozusagen in meinem Speicherbewusstsein 44.000 kleinere und größere Schachteln sind, ja, in denen immer irgendwo noch so, was, so Reste sind, die noch nicht aufgelöst sind. Ne? So. Und bei jedem Dings, bei jeder aktuellen Situation, in die ich hineinkomme, die so einer Schachtel irgendwie ähnlich ist, geht der Deckel auf, ne? Und der Einfluss, das, was da drin ist, beeinflusst dann mein Denken, Handeln, Fühlen, Reden, ob ich mir dessen bewusst bin oder nicht. Ja. Und so haben wir die Vorstellung von Karma als etwas, was uns in unserer Freiheit des Handelns und Denkens und Fühlens und Redens beschränkt. Auch jedes Konzept, an dem wir haften, was ist gut, was ist böse, was darf sein, was darf nicht sein, die ganzen Konventionen, die wir haben, ja, unsere Konzepte davon, wie sollen Menschen miteinander umgehen und wie nicht, oder was muss ich leisten, damit ich anerkannt werde, damit ich gut bin, ja, welche Vorstellungen, was muss ich alles erreichen, wie muss ich sein, alles das steckt in diesem Kästchen da drin, ne? In diesen Schachteln. Und schießt nach oben und quält mich. Vor allem beim Sitzen kommen ja solche Sachen hoch, nicht? So im Alltag merken wir das gar nicht so, nicht? Beim Sitzen merken wir das natürlich, weil wir dann nur unserem eigenen Geist ausgesetzt sind, ohne Bewegung, ohne Beschäftigung. Womit sollen wir uns sonst beschäftigen, nicht? Außer mit Atemzügen zählen. Das ist Karma. Und es entsteht eben dadurch, dass wir immer noch viele Situationen am Tag haben, die wir nicht wirklich abschließen. Wenn wir sie abschließen, Situationen, Erlebnisse, Handlungen, wenn wir sie wirklich abschließen, ein Gespräch zum Beispiel, nicht wirklich beenden, dass sozusagen nichts übrig bleibt, was uns dann noch umtreibt, dann bleibt in dem Speicher die dokumentarische Erinnerung, die bleibt ja da. Es ist ja nicht so, dass das weg ist, obwohl bei mir verschwindet davon immer mehr. Es ist die bleibt da, aber sie löst nichts mehr aus, sie ist sozusagen nicht mehr handlungsrelevant. Sondern es ist eine dokumentarische Erinnerung, wie ein Protokoll von irgendwas. Ja. So. Und es gibt ja nicht nur, und jetzt fällt mir meine eigene Sprechweise auf, das gilt nicht nur für Dinge, die, für, ich sag mal, gute Dinge, die nicht erledigt sind, sondern schlechte Dinge, die nicht, also die wir als schlecht oder belastend finden, Erlebnisse, Ereignisse, sondern auch für Schöne, für Gute. Ja. Wenn wir einem Bettler was geschenkt haben, ein einfaches Beispiel, nicht? Ein Bettler, der am Straßenrand sitzt und wir schenken, geben ihm irgendetwas ohne irgendwelche Absichten oder sowas. Ja. Also ohne selber gut zu sein. Oder was damit erreichen zu wollen, ne? Dann kann diese Tat, wenn sie wirklich absichtslos passiert, etwas Negatives in Anführungsstrichen, was da in einem Kästchen sind, ausgleichen. Und so gibt es also ganz viele, viele Mechanismen, dass dieser Haufen nicht unendlich groß wird. Ja. Nicht, sondern Kästchen, in denen etwas Belastendes drin ist, kann durch Handlungen, Reden, auch Gedanken, die in dem Sinne gegenteilig positiv sozusagen sind, Gutes tun, Heilsames tun, aufgelöst werden. Wenn es jetzt darum geht, im Zen oder im Buddhismus generell Erleuchtung zu erlangen, Befreiung zu erlangen, so wie der Buddha vollständige Befreiung zu erlangen, dann wäre es ja, und deswegen ist da immer die Rede von 1000 Vorleben oder sowas, aber im Grunde ist es so gedacht, glaube ich, oder bin ich mir sicher, es wäre ja ein unendliches Verfangen, jedes dieser Kästchen zu erleben, sozusagen nachzuholen, nicht? Aufzumachen, nachzuholen. Das geht gar nicht. Was aber geht, oder wie es geht, Und wie der Buddha am Ende auch seine Erleuchtungserlebnisse gehabt hat und dadurch oder damit vollständige Befreiung erlangt hat, das habe ich ja in meinem klugen Buch hier mit dieser Baumstruktur beschrieben. Ich will es euch noch mal ganz kurz in Erinnerung rufen. Ihr kennt das natürlich alle, erinnert das alle. Wenn ich mir vorstelle, mein, ich sag mal, gesamtes Inneres, stelle ich mir vor wie eine große Eiche, einen großen Baum. Ja, so, nicht? Großer Stamm, dann das ganze Blätterwerk, oben die Krone. Außen an dieser Krone, das ist sozusagen da oben, an dem Rand oben, da findet mein Alltagsbewusstsein statt. Das, was mich so im Alltag dauernd umtreibt. Und da treibt mich zum Beispiel um, dass das Brennprogramm meines Computers nicht so funktioniert, wie ich will. Also wenn mein PC nicht das tut, was ich will, ja, was er auch tun sollte, das nervt mich. Das treibt mich normalerweise richtig um, sowas. Oder ein Buch, das ich bestellt habe, wird nicht geliefert. Oder ich kriege das Klopfen in der Heizung nicht weg. Oder was anderes, was da oben auch so sich abspielt, brauche eine neue Jacke. Oder ich müsste mal wieder auf die Sonnenbank, damit ich ein bisschen besser aussehe. Oder eine neue Frisur wäre auch nicht schlecht. Ja, so. Oder ich will mehr Geld verdienen, ich brauche Geld. Ich will ein stärkeres Auto haben, soll schneller fahren können. Irgendwie solche Gedanken, ich sag mal so auf dieser Ebene. Das, sowas findet da oben auf der Ebene statt. Ne? Wenn ich gucke, was steckt eigentlich da drunter, woher kommt das, was ist die Ursache, was steckt eigentlich als Wunsch oder als Bedürfnis da drunter, wenn es mich ärgert, dass ein Buch, was ich bestellt habe, nicht geliefert wird. Dann könnte ich sagen, unter diesen Beispielen Buch, Brennprogramm, Klopfen in der Heizung steckt, ich will die Welt beherrschen. Oder die neue Jacke und der Friseur, ich will wahrgenommen werden. Oder ich brauche mehr Geld, ich will ein stärkeres Auto, ich will größer sein, als ich bin. Also das heißt sozusagen eine Art von Verallgemeinerung, was steckt eigentlich darunter? So. Oder was anderes, nicht? Ich fahre eigentlich gerne Achterbahn. Oder ich will schnell Auto fahren, hatte ich schon, nicht? Oder Bungee springen oder Sex erleben. So. Ich will starke Erlebnisse haben. Ich will mich spüren. Steckt da drunter. Jetzt ist es so, wenn ich mir das wirklich klar mache, das mag bei jedem irgendwas anderes sein, wenn mir das wirklich bewusst ist, ja, dass ich bleibe mal bei dem einen Beispiel einfachen, dass mein PC-Programm nicht das macht, was ich will, dass da drunter steckt, ich will die Welt beherrschen, dann kann ich in meinem Alltag, wenn mein PC-Programm es wieder nicht tut, ja, dann kann ich mich natürlich einerseits darum kümmern, dass es wieder das tut. Das ist ja kein Widerspruch, was ich will. Oder ich kaufe mir Neues oder weiß ich was. Ja. Mein Problem ist aber, dass mich das von morgens bis nachmittags immer wieder verfolgt und immer wieder hochkommt, immer wieder beschäftigt. Das ist ja eigentlich mein Problem. Also im Grunde, das, was euch ja genauso geht hier beim Sitzen, ne? Man ärgert sich über die Gedankenspiralen, die da immer wieder kommen und die Gefühlsspiralen, die da immer wieder kommen. Im Grunde ärgert man sich über sich selber, gar nicht über die Sache. Ja? Wenn ich mir dessen wirklich bewusst bin, dann wende ich mich dem Problem eher zu, die Welt, ich will die Welt beherrschen. Das ist eigentlich mein Problem. Und dann treibt mich beim nächsten Mal, wenn mein Brennprogramm versagt, nicht mehr um, dass das Brennprogramm ist oder dass ich zum Friseur muss oder eine neue Jacke haben will oder Sex haben will, sondern dass ich die Welt beherrschen will, dass ich starke Erlebnisse habe. Das ist das, worum es eigentlich geht. Und das ist gleichzeitig zugleich erstens der Blick nach innen. Das Problem liegt in mir. Und es befreit mich im Grunde davon, vielleicht manchmal Sex haben zu wollen. Oder Achterbahn fahren zu wollen. Eigentlich brauche ich das nicht. Ja? Diese ersten, die ich genannt habe, nicht? Ich will wahrgenommen werden, die Welt beherrschen, größer sein, als ich bin, könnte man auch wieder eine Ebene tiefer begucken, was steckt da drunter eigentlich? Eigentlich steckt da drunter, ich bin mit mir selbst unzufrieden. Woher kommt das? Ich bin mit mir selbst unzufrieden. Oder hinter dem starken Erlebnisse haben wollen oder nicht allein sein wollen oder sowas. Ich möchte nicht von der Welt getrennt sein. Ich möchte eins sein. Ich möchte näher sein an dem Geschehen. Ich will nicht immer dieses Getrenntgefühl haben, nicht wirklich drin zu sein in dem, was passiert. Und wenn ich dann noch tiefer gehe, und das hat der Buddha ja gemacht und wir sollten das auch machen, ne? Im Grunde steckt unter all dem, ich weiß nicht, wer ich bin. Man kann das noch verfeinern, aber im Grunde steckt da unten drunter drin, ich weiß nicht, wer ich bin. Ich bin sozusagen das eigentliche Problem, aus denen alle anderen, die dann auf dem Baum da oben drüber oben liegen und so im Alltag immer umtreiben, steckt eigentlich das Problem, ich will wissen, wer ich bin. Bei allen Gedanken, allen Aktionen, die ich mache, steckt immer das Problem dahinter, weil ich mich ja immer in Beziehung zu etwas setze. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich weiß nur dadurch, habe nur dadurch ein Gefühl dafür, wer oder was ich bin, dass ich mich in Beziehung setze zu etwas Äußerem. Zu Konzepten, zu Ideen, zu Menschen, zum Fußboden, zu meinem Haus, zu meinem Auto, egal. Und das macht mir Angst. Ich weiß nicht, wer ich bin. Das macht mir Angst. Ja. Das ist sozusagen die zweittiefste Ursache dieses ganzen Geschehens auf dieser Oberfläche da oben. Und darunter steckt das, was der Buddha natürlich entdeckt hat oder uns vermittelt hat, die Ich-Illusion. Also die Illusion, als gäbe es eine Person, ja, eine Entität, die mich ausmacht. Ein Kasten in mir, der mich ausmacht. So. Also wenn ich wirklich innerlich, wirklich, nicht nur als Idee, so wie wir, wirklich innerlich zu der Erkenntnis komme, es gibt dieses Ich gar nicht, um das ich mich dauernd bekümmere, von morgens bis abends. Das Einzige, was ich sagen kann, wie gestern schon, es gibt eigentlich nur dieses Ereignis, gewahr sein. Mehr weiß ich nicht. Aber das ist ein Ereignis, das ist keine Person, das ist keine Entität, das bin nicht ich. Ja. Wenn ich wirklich dieses Ich, diese Ich-Illusion auflösen könnte, dann wäre all den Kästchen und Schachteln des Unerledigten im Grunde die Existenzberechtigung entzogen. Nicht nur im Grunde, sondern tatsächlich. Das hat der Buddha erreicht. Und das ist eigentlich der Weg oder das Ziel dessen, was wir hier betreiben, machen wollen. Also geht es nicht darum, in der Übung alle die kleinen Kästchen aufzumachen, um mein Karma aufzulösen, also das, was mich begrenzt, behindert, ängstigt, umtreibt, sondern in diesem Baum, in meiner Wahrnehmung von mir selbst, in der Gewichtigkeit dessen von mir selbst, immer tiefer zu gehen. Also sobald mich irgendein Gedanke packt, ich möchte jetzt unbedingt ein Bier, oder ich möchte jetzt unbedingt was essen. Langsam kommt der Hunger. In einer halben Stunde gibt es Essen zum Glück. Ja. Und mich das umtreibt. Immer wieder in Gedanken. Ja. Dann es zu schaffen, die Ebene tiefer zu gehen. Eigentlich geht es nur darum, ich bepisse mich um mich selbst. Ja. Kümmere mich um mich selbst. Wieso eigentlich? Lass es doch. Lass es doch im Rumoren. Ja. Genauso wie wir gestern gesagt haben. Nicht? Lass doch die Gedanken. Lass doch die Gefühle einfach. Lass es doch. Das elektrische Klavier, lass es spielen. Ja. Und den Gedanken aber, wenn man diesen großen Schritt nicht machen kann, dann versucht man sozusagen, wie hier in der Baumstruktur gerade so ein bisschen dargestellt, immer dann zu versuchen, auf die nächst tiefere Ebene zu gehen. Ja. Was steckt eigentlich dahinter? Ja. Woher kommt diese Angst, die mich da dauernd umtreibt? So kann man auch Karma auflösen. Man kann es natürlich sollte man es natürlich auch da, wo man noch handeln kann, es auflösen, nicht? Wenn du jemandem Geld schuldest, dann bezahl es halt, ja. Nicht? Wenn du deine Oma beleidigt hast, dann geh halt hin und entschuldige dich, oder? Nicht? Das, also durch tatsächliches Tun. Wie macht man, sagt er, von seinem vergangenen Karma Gebrauch? Das ist das, was gestern auch schon dran war. Ich sage eigentlich das Gleiche wie gestern, nur ein bisschen anderen Kontext. Nicht? Wiederholung schadet ja nicht. Das bedeutet eigentlich nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Wir kämpfen ja. Wir, nicht, wenn er sagt, hier, ihr tugendhaften Mönche, ja, ihr versucht durch Hin- und Herrennen das Meditieren zu lernen, den Weg zu studieren, Namen zu akzeptieren, Sätze zu akzeptieren, Buddhas zu suchen, einen Patriarchen zu suchen, einen guten Lehrer zu suchen und herumzuspekulieren. Das tun wir ja nur, weil wir uns anders haben wollen, als wir sind. Wir wollen was anderes als das, was wir sind. Jeder von uns, der hier sitzt, will was anderes, als er ist, außer mir. Glaubst mir nicht, ne? Im Grunde kämpfen wir gegen uns selbst. Also wir machen keinen Gebrauch von dem, was wir an Vorstellungen, Ideen oder sonst was haben. Wir nutzen es nicht, sondern wir kämpfen dagegen. Wir wollen es weghaben. Wir wollen uns nicht so haben, wie wir sind. Und aus der einen längeren Gestalttherapie, die ich gemacht habe, und anderen so Selbsterfahrungsgeschichten, Wochenenden und so weiter, habe ich gelernt, es geht immer wieder darum, mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Also mich erst einmal so anzunehmen, wie ich bin. Auch mit allem, was wir normalerweise nicht haben wollen. Ja? Dass wir manchmal vielleicht zu schnell wütend werden. Dass wir uns zu schnell immer wieder, ich zumindest, ärgere. Richtig, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt. Wenn ich etwas nicht kriege, was mir zusteht, sozusagen. Da geht bei mir immer noch der Dampfkessel hoch. Das wollen wir loswerden, anstatt es zu, wie sagt man so, zu integrieren. Also unser Selbstbild dahingehend zu verändern, dass wir wirklich sagen können, ja, so bin ich. Und nur wenn ich es annehmen kann, akzeptieren kann, dass ich so bin, wenn ich nicht mehr dagegen kämpfe, gegen alles, was uns an uns nicht passt oder auch anderen an uns nicht passt, wenn ich nicht mehr dagegen kämpfe, verliert es die Gewalt über mich. Das ist der Sinn oder auch der Zweck oder so dieser Übung, wie gestern beschrieben, Gewahrsein, nur Gewahrsein sein, heißt eben alles, was da sich abspielt, zulassen. Wirklich alles zulassen. In meinem Geist. Nicht? Eine Bremse, eine Einschränkung gibt es natürlich für mein Reden und mein Handeln. Ja. Aber ich habe zum Beispiel gelernt in der Gestalttherapie, dass ich zum Beispiel Wünsche und Gedanken, die ich habe, immer damit so umgehen sollte in zwei Schritten. Also wenn ich Gewaltfantasien habe, ja, das kommt schon weniger vor, aber ab und zu manchmal erfreue ich mich daran, jemanden, den ich nicht leiden kann, an die knallheiße Heizung zu ketten. Sowas. Ich hatte noch nie Gelegenheit, das zu machen. Also irgendwelche Rachegefühle oder jemandem was heimzuzahlen oder irgendwie sowas, ja. Es gibt noch viel schlimmere Wünsche, aber das ist so, nicht? So Fantasien. Also, in zwei Schritten heißt, diese Fantasien, diese Vorstellung im Geist erst einmal zulassen. Das heißt, nicht sofort einen Riegel vorschieben, wenn mir so im halbwachen Zustand in der Früh oder beim Nachmittagsschlaf irgendwann sowas kommt, im Gedanken, im Geist, was für mich eigentlich tabu ist. Ja? Es erst einmal zulassen. Und zulassen heißt eben anerkennen, ach ja, das ist da. Ja? Das ist der erste Schritt, den wir ganz häufig schon abschneiden, weil es für uns eigentlich tabu ist, weil es nicht sein darf, schneiden wir es ab. Schon bevor es sich im Geist manifestiert hat, wenn wir merken, es kommt sowas. Ja. Darf nicht sein. Ja. Also erst einmal wirklich zulassen, sich manifestieren lassen. Und dann, zweiter Schritt ist natürlich dann die Entscheidung, tue ich es oder tue ich es nicht. Wenn die Gelegenheit kommt. Ja? Da greift natürlich auch wieder die Ethik. Nicht? Die Ethik des Buddha. Nee, klar. Und das, wenn wir uns wirklich beobachten, werden wir merken, dass wir ganz häufig jetzt gar nicht solche, jetzt nenne ich es ja dann doch mal so Extrembeispiele, wie jemand an die Heizung ketten oder sowas. Ja? Ganz häufig uns schon in Gedanken bremsen, kontrollieren, wenn irgendwo eine Idee, ein Wunsch oder eine Vorstellung davon kommt, etwas zu tun oder etwas zu sagen oder etwas zu wollen, was eigentlich nach unseren Maßstäben, inneren Maßstäben nicht sein darf, dass wir es dann schon abschneiden, bevor wir es überhaupt wirklich zur Kenntnis genommen haben. Ja. Das ist ein Aspekt, ein Weg, von seinem Karma Gebrauch zu machen. Ja, weil es ist ja da. Ich glaube fest daran, es kommt nichts in meinem Geist, in meinen Kopf, in mein Gefühl ohne Ursache. Es ist ja da. Nee. Also muss es irgendwie raus und ich muss es irgendwie annehmen, dass es da ist. Und nur dann verliert es die Gewalt über mich. Solange ich es unterdrücke und dagegen kämpfe und es gar nicht erst wahrnehmen will, ja, nicht haben will, nicht in mir, an mir haben will, hat es Gewalt über mich. Unkontrollierbare. Wenn ich es angenommen habe, akzeptiert habe, dann kann ich es kontrollieren. Und dann behaupte ich auch, wenn ich dagegen aufhöre, dagegen zu kämpfen, verschwindet es auch. Löst es sich tatsächlich auf. Mache von deinem Karma Gebrauch. Und zum Schluss, der letzte Satz ist wieder genau das, worüber wir gestern gesprochen haben. Achso, erstmal nicht, er sagt, ja, macht keinen Fehler. Schließlich habt ihr einen Vater und eine Mutter. Ihr seid mit eurer Geburt schon vollständig. Es fehlt euch nichts. Im Grunde fehlt euch nichts. das wirst du feststellen, das wirst du merken, je mehr du tatsächlich alles das, was dir an dir nicht passt, was du anders haben wollen willst, wenn du das annimmst, manifestieren lässt, Gestalt werden lässt und annimmst, akzeptierst, ja, das bin ich, dann verschwindet eben im Gegenzug der Wunsch, anders sein zu wollen, was anders haben zu wollen. Und dann kommst du dahin, was im Hanya Shingyo steht, nicht? Nach dieser Weisheit, dass es nichts zu verwirklichen gibt. Im Grunde gibt es nichts zu tun. Es gibt nichts, dass ich anders sein sollte, als ich bin. Und dann sagt er, versucht euer eigenes Licht nach innen auf euch selbst zu richten. Das ist das, was ich euch gestern zu Beginn des Teshus vorgelesen habe. Blicke auf deinen Geist. Guck hin, guck einfach hin. Blick auf deinen Geist, was er tut, was er macht, was das Klavier da spielt. Diese Übung ist, sage ich nochmal deutlich, sau schwer. Und es dauert eine ganz schöne Zeit, bis man wirklich für sich selber mal das Gefühl hat, ah ja, so geht das, so ist das, dass ich tatsächlich innerlich in meiner Blickrichtung, Blickweise auf die Beobachterebene gehen kann, mich lösen kann von dem, was da passiert, ohne das abzubrechen, ohne das abzuschneiden, ohne es platt zu machen, ja, sondern es sein zu lassen, laufen zu lassen, aber ich bin der Beobachter. Ja. Dann entsteht erst einmal, und das ist auch dringend notwendig, das geht nicht anders, erst einmal entsteht dadurch ein Getrenntsein von dem, was passiert. Ja. Aber im Lauf der Zeit wird dieser Beobachterstatus, dieses Gewahrsein immer da sein, wird permanent, ohne Anstrengung. Ich muss mich nicht bemühen, ich muss mich da nicht mehr lösen von irgendwas, sondern das normale Geschehen in mir und um mich herum passiert und gleichzeitig ist dieser Beobachter da, ist nicht getrennt. Ja. Und ist auch voll im Geschehen drin. Aber dieses Gewahrsein ist immer da. Dann kann man von dem vierten Dharmatattu des Kegon reden. Die vollständige, unbehinderte Durchdringung oder ich würde sagen das Einssein von absoluten und aller Erscheinungen. Sowas wie Absolutes gibt es dann nicht mehr. Das ist dann eins. Ja, ist nicht mehr getrennt. Nicht mehr zweierlei. Aber es dauert. Es dauert und es lohnt sich.